Ja, vielen Dank, Marian, für die anschauliche Einführung. Dieser rote Liebesfaden, der zieht sich ja durch die Bibel von Anfang an bis ans Ende. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, sehen wir diesen Liebesfaden von Gott. Das ist faszinierend, wie Gott uns Menschen liebt. Und genau darum soll es auch heute Morgen wieder gehen. Aber nicht nur, dass Gott uns Menschen liebt, sondern auch wir sind zum Lieben bestimmt. Wir sind geliebt, um selber zu lieben. Und ich steige gleich mal mit einem Bibelvers ein, und zwar aus Römer 12, den Vers 1. Kannst du mal drücken hier, das geht bei mir. Ja, jetzt. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Wir sehen uns zunächst mal den vorderen Teil an. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Paulus sagt, ihr seid von Gott geliebt. Und deswegen habt ihr Gottes Barmherzigkeit erlebt. Jetzt muss man einen Moment nachdenken oder fragen, was ist denn eigentlich Barmherzigkeit? Das ist in unserem heutigen Sprachgebrauch nicht mehr ganz so üblich. Barmherzigkeit, da steckt ja Herz drin und irgendwas mit Erbarmen. Ich habe mal gegoogelt, ob KI oder Wikipedia, irgendwie sagen alle Ähnliches. Barmherzigkeit bedeutet, es ist eine Haltung des eigenen Herzens, die Not anderer Menschen wahrzunehmen. Man könnte es auch anders ausdrücken, könnte sagen, eine barmherzige Person öffnet ihr Herz für die fremde Not von anderen Menschen. Also, jemand nimmt Not von anderen wahr und versucht zu helfen. Wenn es hier heißt, Gottes Barmherzigkeit habt ihr erfahren, dann sieht Gott das Leben von uns Menschen. Und er sieht in unserem menschlichen Leben Not, nämlich geistliche Not vor allem. Es gibt auch andere Not, aber Gott sieht vor allem die geistliche Not und sieht den Zustand, dass wir Menschen von ihm getrennt sind. Und den nimmt er nicht hin, sondern tut was dagegen. Was tut er? Er schickt seinen einzigen Sohn auf die Welt, dass diese Trennung beseitigt werden kann. Dass das Trennende, die Sünde von uns Menschen, dass die beseitigt werden kann. Und wenn ich das verstanden habe und das annehme und sage, Jesus, du bist für meine Schuld gestorben, du hast sie weggetragen, vergib mir doch und ich möchte zu dir gehören. Dann erlebe ich diese Barmherzigkeit Gottes in meinem Leben. Ist nichts Neues, ist aber total wichtig. Das ist elementar für unseren Glauben und überhaupt für unser Christsein. Ich weiß nicht, wer sich noch zurückerinnern kann an seine eigene Bekehrung. Also an den Moment, wo du mal gesagt hast, Jesus, ich habe es verstanden. Ja, ich möchte ganz zu dir gehören. Nimm das Trennende weg, ich will dein Kind sein. Wie war denn das? Ich kann mich noch an meine Entscheidung erinnern. Und wie ich um Vergebung gebeten habe und ich habe eigentlich gedacht, ich bin ein guter Mensch, ein guter Teenie oder Jugendlicher. Ich wusste, ich habe schon nicht alles richtig gemacht, aber mal prinzipiell nicht ganz verkehrt. Und plötzlich habe ich gemerkt, als ich das gebetet habe, wie eine große Last von mir abgefallen ist. Ich habe gar nicht gemerkt, dass Schuld so drücken kann. Und ich habe mich daran gewöhnt gehabt. Aber dann war es weg. Und ich habe erlebt, was das heißt, Barmherzigkeit Gottes. Ich habe sie selber so erfahren. Und jeder andere hat oder jemand anders hat es vielleicht anders erlebt, aber vielleicht so ähnlich. Dieses, ja, Gott sieht meine Not und beseitigt sie, er hilft mir und stellt die Verbindung her. Das ist Barmherzigkeit. Und hinter all dieser Barmherzigkeit steckt seine Liebe. Weil er jeden Einzelnen von uns so sehr liebt, dass er diesen Zustand nicht hinnehmen will und ist barmherzig. Jetzt sagt der Paulus, wenn ihr solche reiche Barmherzigkeit erfahren habt, dann fordere ich euch auf, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Also wenn du das so erlebt hast, dann stell dein Leben ihm ganz zur Verfügung. Und er redet sogar hier noch von einem lebendigen Opfer. Also, ein Opfer ist ja etwas, was man nicht einfach so nebenbei mit abgibt, sondern ein Opfer ist was, was einem total wichtig ist. Wenn wir so an die Opferpraxis damals denken, zum Beispiel im Tempel in Jerusalem, da ist viel geopfert worden. Und dann konnte es sein, dass man, um überhaupt ein Opfertier kaufen zu können, dass man sparen musste. Und dann hat man über einen längeren Zeitraum gespart, dann ist man in den Tempel, hat dort eine Ziege oder ein Schaf gekauft. Und es hat ein bisschen wehgetan, das Geld da abzugeben. Am liebsten hätte man vielleicht lieber seinen Kindern mal Fleisch zu essen gegeben. Aber nein, es war wichtig, es war den Leuten wichtig, das Tier Gott zur Verfügung zu stellen und damit um Vergebung zu beten und ja, ihm auch die eigene Liebe entgegenzubringen. Also hat ihm ein bisschen wehgetan, das Opfer. Und jetzt sagt der Paulus, stellt euer Leben Gott, euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Ja, vielleicht tut es sogar ein bisschen weh. Ich denke, ich muss irgendwas aufgeben, was mir bisher so wichtig war. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen verliere, sondern ich werde erleben, ich gewinne dazu. Das ist nämlich der Punkt. Wenn ich für Gott alles gebe, werde ich alles zurückbekommen und noch mehr. Aber meine menschliche Logik ist, ich könnte zu kurz kommen. Aber bei Gott kommt niemand zu kurz. Und deswegen kann der Paulus auch sagen, hey, opfer doch mal was. Auch wenn es vielleicht ein bisschen weh tut, es ist für ihn. Es ist die angemessene Antwort auf die Liebe, die dir begegnet, auf die Barmherzigkeit, die du erfahren hast. Es gibt ein ganz schönes Beispiel, finde ich, in der Bibel, wo jemand diese Barmherzigkeit Gottes sehr, sehr hautnah erlebt hat. Und zwar der Petrus. Wir gehen mal ein bisschen in das Leben von Petrus rein. Der Petrus, er ist als Fischer in seinem Alltag, er ist kein Bedeutender. Er ist ungebildet. Fischer waren eher so die Menschen in der unteren sozialen Schicht. Das waren nicht die oben in der Liga gespielt haben in der Gesellschaft, sondern eher so unten. Er kommt aus der Provinz Galiläa, also aus dem Hinterland, nicht aus dem gesellschaftlichen Zentrum Jerusalem. Und genau ihn ruft Jesus. Ihn und sein Bruder, sagt Jesus, kommt, folgt mir nach. Und das machen sie, sie gehen mit Jesus. Und es dauert gar nicht so lange, da wird aus diesem unbedeutenden Fischer, ein rechter Anführer im Jüngerkreis. Man liest es immer wieder, der Petrus hat schnell das Wort ergriffen, er war schnell dabei, Initiative zu ergreifen und vorwärts zu gehen, so mit ganzem Einsatz, nach dem Motto ganz oder gar nicht. Also es gibt verschiedene Stellen, wo man das immer wieder merkt. Dann befähigt Jesus die Jünger und eben den Petrus auch, zu predigen, Krankheiten zu heilen, sogar Dämonen auszutreiben, sendet sie los. Und plötzlich merkt der Petrus wahrscheinlich, ich habe Bedeutung. Jesus traut mir was zu. Und dann kommt dieser große Moment, wo Jesus den Petrus zur Seite nimmt und sagt, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Also er sagt eigentlich auf Aramäisch, du bist Kephas, auf Griechisch Petros. Genau wörtlich gesagt oder wörtlich übersetzt heißt es, du bist ein Stein und auf dieses Gestein werde ich meine Kirche bauen. Wenn das mal nicht was mit diesem Petrus gemacht hat. Das kann man sich ja vorstellen, oder? Wenn Jesus zu dir persönlich sagt, hey, du bist der Stein und ich werde was Großes auf dich bauen. Hui, okay. Fühlt sich gut an. Für diesen unbedeutenden Fischer ist das ein steiler Aufstieg. Aber dann konfrontiert Jesus ihn mit einer unangenehmen Sache. Er sagt, in dieser Nacht, Petrus, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus sagt, niemals, Jesus, und wenn ich nur mit dir sterben müsste, ich werde zu dir stehen. Und dann kommt es tatsächlich dazu. Es kommt zu diesem Sturz, ich sage es mal so. Es ist nicht einfach eine Notlüge, die einem mal so rausrutscht, sondern er hat den Messias verleugnet. Also das ist schon, eine größere Nummer. Und der Petrus, er ist sich dessen bewusst. Er weiß auch nicht, wie er damit umgehen soll. Was macht er? Er geht zurück in seinen Fischeralltag. Johannes 21, lesen wir. Er geht wieder an den See Genezareth und fischt. Nicht Menschen, so wie es Jesus ihm mal aufgetragen hat, sondern Fische aus dem Wasser, das fischt er. Er ist wieder in seinem völligen, unbedeutenden Alltag zurück. Er hat seine Ideale aufgegeben. Und hat keine Bedeutung mehr. Und da, eines Morgens, begegnet Jesus ihm ganz neu. Dort am Ufer vom See Genezareth. Und der Petrus kommt aus dem Wasser. Er ist nass. Er steht mit leeren Händen vor Jesus. Und er hat nichts zu bieten als Versagen. Und da steht er. Dieser Kephas, dieser Felsen, der ist zerbrochen. Aber an diesem Morgen erlebt er die Barmherzigkeit Gottes ganz, ganz massiv und ganz neu. Jesus nimmt ihn nämlich wieder an. Jesus kommt nicht mit irgendwelchen Vorwürfen oder Zurechtweisungen, sondern mit einer einzigen Frage. Er fragt Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, natürlich liebe ich dich. Jesus, du weißt es doch. Und Jesus sagt, nein, das meine ich nicht. sondern liebst du mich wirklich? Und Petrus bestätigt das dreimal. Ja, Jesus, ich habe dich lieb. Ich liebe dich. Und da nimmt Jesus ihn wieder an. Dann ist es wieder gut. Und Jesus beauftragt ihn ganz neu. Und Petrus erlebt, was die Liebe Gottes bedeutet, was Vergebung bedeutet an diesem Morgen, wo er nichts zu bringen hat als nur Versagen. Und so steht die Barmherzigkeit Gottes auch für jeden von uns bereit. Wir müssen auch nichts bringen, wir müssen nichts vorweisen. Wir dürfen mit leeren Händen dastehen. Aber Jesus fragt auch mich und dich, liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Und ich wünsche mir, dass wir diese Frage mit nach Hause nehmen. Jesus fragt, liebst du mich? Dass wir die nicht vorschnell beantworten, sondern dass wir wirklich von ganzem Herzen Ja sagen können. Und nachdem der Petrus die Barmherzigkeit Gottes erlebt hat, ist er auch bereit, sein Leben Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Er ist sogar bereit, sein Leben als Opfer zu bringen. Und das macht er dann auch. Er stirbt dann Märtyrertod. Er geht und verbreitet das Evangelium, aber er ist auch bereit zu sterben. Das hat er vorher schon mal gesagt zu Jesus. Ja, Jesus, ich bin bereit zu sterben. Aber dann macht es wirklich. Und das ist so die zweite Frage auch an uns. Bin ich bereit, mein ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen? Mein ganzes Leben. Wir haben ja Glück in der Schweiz, hier bei uns, dass niemand den Märtyrertod sterben muss. Aber vielleicht gibt es andere Dinge, die sterben müssen, die wir loslassen müssen. Dinge, die wir irgendwie festhalten und die uns daran hindern, Gott ganz zur Verfügung zu stehen. Jesus fragt, liebst du mich? Dann gib mir dein ganzes Leben. Wenn ich mein Leben ihm gebe und ganz zur Verfügung stelle, dann ist das der beste Liebesbeweis. Sein Liebesbeweis an uns, an dich und an mich, der steht hier vorne. Den dürfen wir jeden Sonntag ansehen. Und mein Liebesbeweis darf der sein, dass ich mein Leben ihm ganz zur Verfügung stelle und sage, Jesus, ja, hier bin ich. Okay, und das lasse ich jetzt auch los. Da, wo ich vielleicht merke, es hindert mich irgendwas. Oder es ist irgendwie nicht gut. Jesus, ich will es loslassen. Ja, ich liebe dich. Wir kommen nochmal zurück zu Römer 12,1. Ja, ist schon okay. Jetzt ist es so, die Liebe und die Barmherzigkeit, die wir empfangen haben und auch immer wieder neu empfangen, die dürfen wir auch weitergeben und wir sollen sie auch weitergeben. Gott möchte uns in dieser Welt, in unserem Umfeld gebrauchen. Wir sollen also nicht Endverbraucher dieser Liebe sein und dieser Barmherzigkeit, sondern Gott möchte uns sozusagen als Liebesträger oder als Liebesbringer in dieser Welt gebrauchen. Und zwar an den Orten und in dem Umfeld, wo jeder von uns drinnen steht. Es ist so ein bisschen wie mit so einem Schoggibrunnen. Ah, wo ist er denn? Hier jetzt. Schoggibrunnen ist ja was ganz Tolles, gell? Ist ja klar. Ich weiß noch, wir waren mal bei Lederach und unser Samuel, der war da, ich weiß nicht, irgendwie so 4, 5 oder so. Und dann hat er seinen Löffel genommen und dann immer wieder da drunter gehalten. Und das war so toll. Und die Schokolade ist immer wieder nachgeflossen. Ich glaube, es hat ihn so fasziniert. Die war nicht leer. Und so möchte Gott, dass die Liebe, also seine Liebe, die er gibt, dass wir erstmal davon profitieren, aber dass sie auch weiter fließt durch uns durch, dass andere Menschen das auch merken und mit einem Löffel von uns was abbekommen. Das Bild hinkt, ich weiß, aber ihr wisst, was ich meine. Gott möchte seine Liebe durch uns in die Welt bringen und da ist jeder Einzelne von uns gefragt, zu überlegen, wo möchte Gott mich da gebrauchen? Wenn ich also solche Barmherzigkeit, solche Vergebung, solche Annahme erlebt habe, wo kann ich barmherziger, liebevoller, gnädiger mit anderen Menschen umgehen? Vielleicht mit meinem Ehepartner, vielleicht mit Freunden, vielleicht mit meinen Kindern, mit Arbeitskollegen. Ich glaube, dass wir da alle, jeder ein Übungsfeld haben, da in der Situation, wo wir stehen. Und wenn andere diese Liebe, die wir selber empfangen haben, auch an uns merken, und merken, wir sind anders, dann macht das, Schweizerdeutsch sagt man, klustig, also es macht so, ja, das animiert, da mal nachzugehen, was ist denn das, wer ist denn, was glaubt denn der oder die, wer ist dieser Gott? Und genau das ist Gottes Anliegen und ich glaube unser aller auch. Wenn wir Römer 12 ein bisschen weiterlesen, dann kommen noch einige andere Verse, die auch sehr inhaltsreich sind. Da kann ich heute nicht drauf eingehen, aber der Vers 3, da heißt es dann, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet, sagt Paulus auch noch dazu. Das ist eigentlich eine Auswirkung von der empfangenen Barmherzigkeit. Und wir singen jetzt dieses Lied. Ich bitte euch, dass ihr vorkommt, dass wir das so als Bekenntnis singen. Jesus, wir haben deine Barmherzigkeit erfahren und wir wollen wirklich fröhlich sein und geduldig und im Gebet ausharren.